We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three,
listen.
Rocket Science. Startups in Industrie und Maschinenbau. Ein Podcast von und mit Wolfgang Kreuslich. Herzlich willkommen bei Rocket Science. Ich bin Wolfgang Kreuslich und mein heutiger Gast ist Eike Schäfer, Gründer des Startups Robotop. Hallo Eike.
Hallo Wolfgang.
Eike Schäfer ist Ur-Nürnberger, hat einen Master in Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen und an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen promoviert. Er sieht Unzufriedenheit als Energiequelle für Innovationen und will mit seinem Startup unter anderem dabei helfen, den CO2-Ausstoß zu verringern und die Kommunikation zu verbessern. Große Ziele, so gesehen. In erster Linie geht's aber um Roboter und da reden wir gleich ein bisschen später drüber. Zu Beginn allerdings, Herr Eike, wollte ich dich fragen, ich habe gelesen, glaube ich, du hast einen Master in 3D-Web-Technologien oder zu diesem Themenkomplex irgendwie gemacht. Worum ging es da? Was macht man da, wenn man Maschinenbau eigentlich macht mit 3D-Web-Technologien?
Master habe ich in Maschinenbau und Master in Wirtschaftsingenieurwesen.
Jawohl.
Aber meine Masterarbeit war eben im Bereich der 3D-Web-Technologien. Das heißt, damals ging es eben darum, also Maschinenbau klassisch Montageprozesse. Mhm. Und da ging es um ein Werkerinformationssystem. Das heißt, ein Mitarbeiter möchte quasi zum Beispiel einen Batterieblock verschrauben und muss dann informiert werden, okay, wo muss er schrauben, wie ist sozusagen der Schraubprozess und hat er den Schraubprozess korrekt durchgeführt. Und da haben wir eben einen 3D-Tracker, also quasi eine Erkennung von dem Schrauber mit einer Visualisierung gekoppelt. Und da habe ich eben im Rahmen meiner Masterarbeit sozusagen diese 3D-Visualisierung gemacht, die wir eben über Webbrowser beziehungsweise über WebGL und Suite.js, also quasi 3D-Technologien, implementiert haben.
Mhm. Hat das dann auch schon irgendwas mit deinem Startup zu tun gehabt oder hat das darauf hingeführt oder war das dann quasi eher so ein bisschen getrenntes Thema?
Ja, es hat schon dahin geführt. Also im Endeffekt hat natürlich die Masterarbeit erstmal, weil die sehr gut war und dann auch, da mir das Arbeiten und das Thema sehr gut gefallen hat, dazu geführt, dass ich mich beim Lehrstuhl beworben habe und dadurch, dass das Thema sehr gut war, ich da auch eben eine Stelle bekommen habe. Mhm. Also sozusagen so gesehen hat es die Tür dazu aufgemacht. Und das Zweite ist, es hat auch meine Begeisterung für die ganzen 3D-Web-Technologien entfacht, weil aus dem Maschinenbaustudium kennt man typischerweise CAD und ich sag mal die ganzen Engineering-Tools und ich sag mal, wenn man dann Computerspiele kennt und Engineering-Tools kennt oder auch die ganzen Handyspiele, da ist es sind wie so zwei Welten. Und das war so die erste Situation, wo so irgendwie diese zwei Welten, performante Computerspiele und Engineering-Anwendung für mich zusammengekommen sind und ich gesagt habe, ey, das ist ja eigentlich kein Widerspruch, sondern wenn wir diese Welten Engineering und Gaming-Technologien zusammenbringen, dann oder auch Marketing-Tools, dann können wir damit noch sehr viel mehr spannende Dinge tun. Also von daher war es da schon eine gewisse Inspiration und ich habe auch da schon für das Werkerinformationssystem einen kleinen Roboter, also ich sage jetzt keine hochkorrekte inverse Kinematik, aber einen kleinen Roboter, den man dann auch im Webbrowser bewegen konnte und der so eine kleine Mini-Animation gemacht hat, hatte ich da auch schon aufgebaut.
Wenn ich da in deiner Geschichte einfach einen Tick weiter zurückgehen würde, bist du dann eher eigentlich der Gamer so von der Schulzeit her oder sowas oder warst du da eher der Bastler und Schrauber, der am Fahrrad oder Motorrad rumgeschraubt hat? Wie kam es, dass du Maschinenbau gemacht hast und am Ende quasi dieses Gaming-Thema mit dazu gepackt hast?
Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Bruder und meine Mutter sind da in der Summe mit dran schuld. Also ich war jemand, ich habe mich schon immer für das, ich sag mal, ich war sehr vielseitig interessiert. Das heißt, mich haben sowohl die IT-Themen interessiert, also wir haben schon schulzeittechnisch Rechner zusammengeschaltet, klassisch die ganzen LAN-Party-Geschichten, haben aber eben, was ich mich schon immer sehr begeistert hat, sind die Strategiespiele. Das heißt, im Endeffekt Planungsspiele. Und da war schon immer so dieser Grundgedanke, warum kriegen wir es hin, dass ein 8-Jähriger oder ein 10-Jähriger eine komplexe, ich sag mal, Kriegsszenario, Schlachtszenario, Fabrikssimulation für ein Spiel aufbauen kann, aber ich ein 6 Jahre Studium brauche, um das Ganze im Bereich Engineering zu machen. Also das war schon immer so irgendwie, weil was in meinem Kopf schon immer nicht so zusammenging oder warum ist das eine schön und performant und im Engineering brauche ich, habe ich teilweise nicht gut aussehende Sachen und ich brauche trotzdem 6.000 Euro Rechner für. Und das gab dann sozusagen diese, ich sag mal, diese Kombi, das heißt, das hat mich schon immer interessiert. Ja, ja. Und meine Mutter war eben bei Siemens und mein Bruder, ich sag mal, der ist so dieser Mechanik-Fan, also der konnte schon, ich weiß nicht, als er 12 war, alle Autokonfigurationen von BMW, VW, Daimler auswendig. Mhm. Also der hat sich schon immer durch diese ganzen Online-Konfiguratoren geklickt und der hat dann gesagt, ja, hier Grundpraktikum Maschinenbau bei Siemens. Und dann hat er das gemeint und dann habe ich gesagt zu meiner Mutter, okay, ja, nehme ich auch. Dann bin ich quasi im Grundpraktikum Maschinenbau gelandet und nachdem sozusagen Maschinenbau ja schon sehr breit aufgestellt ist, fand ich das sehr spannend. Wobei ich mich auch von Anfang an, also ich glaube, ab dem zweiten und dritten Semester war ich dann gleich als Informatiktutor tätig. Das heißt, wenn es sowas wie Maschinenbau Informatik gibt, aber das war, ich sag mal, ich habe 2008 Abi gemacht, da waren diese ganzen Themen noch nicht so populär, dann hätte ich wahrscheinlich auch was in die Richtung studiert oder Mechatronik oder irgendwelche Kombinationen. Aber so hat sich das halt sukzessiv über Werkstudentenjobs und andere Themen und Abschlussarbeiten in die Richtung entwickelt.
Da bin ich jetzt aber auch neugierig geworden, wenn du erzählst, dass man quasi die Gaming-Performance, die richtig cool ist, toll aussieht und 3D und gerendert und was nicht alles und im Vergleich dann die Maschinenbaugeschichten, dass das alles ein bisschen hölzerner daherkommt. Ist das jetzt was, was du mit deinem Startup versuchst zu verändern? Oder inwieweit hat diese Erkenntnis, dass das Gaming auf der einen Seite eigentlich erstaunlich leistungsstark ist und so intuitiv, dass wirklich Kinder, auch wenn ich jetzt an ganz banale Dinge denke, wie dieses Minecraft, wo man ja Lego digital macht, was aber auch ist, wo dann, ich habe selber Kinder gesehen, habe, was für unglaubliche Welten die da aufbauen und Häuser und Dings und was nicht alles irgendwie. Wie bringt man die dazu, das quasi im Maschinenbau dann auch zu machen, in der Elektrotechnik, egal wo, im Ingenieurwesen? Was hat das mit deinem Startup zu tun?
Vielleicht hole ich auch noch mal ein bisschen aus. Ich habe eben, weil ich die, da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden über die ganzen Lego-Thematen. Ich habe nämlich bei uns als Lego Mindstorms-Tutor gearbeitet. Mhm. Das heißt, in einer Werkstudententätigkeit von mir habe ich in der First Lego League habe ich eine Schule betreut, eben eine Klasse, eben wo wir dann auch zweiter Platz geworden sind. Und habe mich dann auch eben mit diesen Lego Mindstorms-Sachen beschäftigt, währenddessen zum Maschinenbau. Und das ist sozusagen der erste Aspekt, es geht da um das Thema Einfachheit. Das heißt, ich habe in einem Praktikum von 3 bis 4 Stunden jedem eigentlich beigebracht, wie er mit Lego Mindstorms einen Roboter zusammensteckt, der autonom einer farbigen oder schwarz-weißen Linie hinterherfährt. Mhm. Wenn ich das mit klassischen Industriekomponenten machen wollen würde, dauert es sehr viel länger und ist sehr, sehr, sehr viel komplexer, weil es eben nicht die Schnittstellen gibt. Und das wichtigste Thema, weil sich keiner Gedanken um das Thema Usability gemacht hat. Mhm. Das ist immer das, was man häufig vergisst, also bei Handy-Apps, aber auch bei Lego, dass da ganze Teams dahinter sitzen, die sich Gedanken machen, wie kann ich das möglichst einfach und möglichst verständlich machen. Und das ist sozusagen schon mal der erste Aspekt, den man quasi ins Engineering reinbringen kann, ohne jetzt gleich grundlegend was an der Technologie zu verändern. Mehr Usability, mehr Kundenverständnis und quasi eine einfachere Prozessführung, sozusagen, um diesen Verständnisprozess zu vereinfachen. Mhm. Also was ich halt einfach sehe, irgendwie Deutschland, wir sind die Nation, wir sind geniale Techniker, aber so das Thema Usability hat, ich sag mal, den meisten Unternehmen eher so eine untergeordnete Rolle, genauso wie das Thema Software da auch noch nicht überall so das, ich sag mal, Riesenverständnis da ist. Ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist sozusagen, ich möchte, dass das Ganze schnell und performant ist. Und da kann man natürlich Technologien aus dem Gaming-Bereich oder mehr oder weniger Methoden nehmen, weil sozusagen viele Probleme, was Performance und Multinutzer und verschiedene andere Anwendungen angeht, das hat das Gaming eigentlich schon gelöst. Da muss man quasi einfach Engineering-Prozesse, Methoden verstehen und das ist, was wir quasi in unserem Tool machen, deswegen entwickeln wir auch eine eigene Software. Wir nehmen quasi aus meiner Erfahrung also Engineering-Methodiken, wir nehmen Ansätze aus Usability, das heißt, wir bauen da quasi individuelle Prozesse mit sehr, sehr einfachen Nutzeroberflächen und wir nehmen verschiedene Technologien aus dem Gaming, aber auch aus dem Engineering und packen die quasi in ein Werkzeug zusammen. Und das ist, ich sage mal, die Quintessenz, was wir tun, steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Aber so nutzen wir halt die Vorteile aus allen Welten.
Alles klar, dann steigen wir nochmal direkt ein. Was ist Robotop jetzt genau? Was ist das Produkt? Was ist die Dienstleistung? Für wen ist das was?
Erst angefangen haben wir sozusagen 2017 an der Friedrich-Alexander-Universität, hatten damals eben ein Forschungsprojekt eingereicht, das hieß Robotop. Und die Vision war, kleinen und mittelständischen Unternehmen Robotik- und Automatisierungstechnik zugänglich zu machen. Das war so ein bisschen parallel, wo der ganze MAK-Hype ausgelöst um Universal Robots angefangen hat. Auch da zum Beispiel wieder Universal Robot ist aus meiner Sicht ein super Beispiel für Usability. Weil die größte Marktinnovation aus meiner Sicht, was Universal Robot geschafft hat, ist das ganze Thema Usability in die Robotik reinzubringen. Natürlich hat man das ganze Thema MAK drumherum sozusagen als Marketingkonzept noch drumherum aufgebaut, aber der Riesenmehrwert Usability. Und das hat sozusagen dieses Forschungsprojekt inspiriert und wir sind dann gestartet zu sagen, wäre es nicht super, wenn man einfach in den Webbrowser reinklicken könnte und sagt, ich habe jetzt hier eine Automatisierungsaufgabe, ich möchte, keine Ahnung, hier irgendein Bauteil montieren, schrauben, sonstiges und ich klicke mir im Webbrowser konfigurierbar quasi eine Lösung zusammen und kann wie, ich sag mal, bei IKEA oder sonst wo einfach auf Bestellen drücken. Was wir dann auf dem Weg festgestellt haben und das ist sozusagen, was wir ins Produkt überführen, ich meine, diese online konfigurierbar mit verschiedenen Herstellern, das ist sozusagen von uns diese langfristige Vision, was wir mit den Partnern auch aufbauen, aber kurzfristig, was wir festgestellt haben, wo wir in Deutschland ein Riesenproblem haben, also wieder Beispiel Digitalisierung, bei teuren Anlagen, teilweise wo es um 10, 20 Millionen Euro geht, wird immer noch über 2D-Skizzen kommuniziert. Also da werden dann Angebote mit 2D-Skizzen, der Vertriebler läuft noch mit Stift und Zettel zu dem Kunden, fährt da, wie gesagt, auch noch physisch hin und zwar jedes Mal, was dann dazu führt, dass sehr viele Kilometer verfahren werden. Also das hatten wir mal ausgerechnet, so 30 Tonnen CO2 je Vertriebler im Jahr, weil halt die sehr viel Auto fahren, aber mal so grob überschlagen. Und er kann auch nur 1 bis 2 Kunden betreuen. Und dann typischerweise in solchen Projektmeetings hocken 4 bis 10 Leute drin, die 1 bis 2 Stunden diskutieren und typischerweise sehr stark auch aneinander vorbei diskutieren, weil heißt ja immer dieses alte Motto, wenn du irgendwie 6 Leute in einem Raum machst, haben die 10 Meinungen oder so. Mhm. Und da hatten wir ein ganz nettes Beispiel eben bei uns im Forschungsprojekt, weil wir hatten eben auch die Firma Bosch und Schunk bei uns als Partner und da hatte eben ein Manager bei Bosch gesagt so, wir diskutieren stundenlang über irgendein Thema und dann zeigst du ein 3D-Bild, eine 3D-Simulation oder eine 3D-Umgebung und jede Diskussion ist beendet. Und das ist, wo wir dann auch festgestellt haben, auch für den ersten Schritt, du kannst sehr, sehr viel Zeit sparen, indem du einfach visuell kommunizierst. Das geht jetzt ja in Richtung Fachkräftemangel noch weiter. Ich meine, wir haben einfach viele Menschen in Deutschland mit einer gewissen Kommunikationsbarriere, weil sie Sprache nicht gut sprechen oder andere anderweitig. Wenn ich denen visuell was kommuniziere, verstehen sie es. Und ich kann damit auch, das ist auch der nächste Vorteil, ich kann damit auch Leute von verschiedenen Bildungsleveln abholen. Das heißt, wenn ich ein Konzept plane und das in 3D zusammenziehe, da kann mir der Werker auf der Linie bis der Manager, bis der Montageplaner, jeder kann mir da sein Input geben, weil er das gleich sieht. Alle sehen das Gleiche. Das heißt, ich habe keine Interpretation und dadurch entstehen wenig Fehler. Einfaches Beispiel. Was hat einer gesagt? Einer der teuersten Fehler bei Automatisierungsprojekten ist, dass jemand eine Säule vergessen hat. Dass in der Halle eine Säule steht, eine Anlage da geplant wird, die vergessen wird und es kostet dann teilweise 200.000-300.000 Euro, weil dann im Nachgang Lieferzeiten, Komponenten drumherum bestellt, Produktionsausfall, sonstiges. Und es sind häufig diese trivialen, einfachen Informationen in der großen Summe, die vergessen werden. Und das kostet richtig viel Geld. Plus die ganze Meetingzeit. Also Ich empfehle auch jedem immer mal Meeting-Rechner, also Meeting-Kostenrechner zu laufen. Man nimmt einfach mal, kann man in Excel, kann man auch, gibt's online diverse Meeting-Kostenrechner, gibt einfach nur ein, wie viele Leute nehmen teil, was ist das Durchschnittsgehalt und lässt es mal laufen, wie beim Taxameter. Man ist erschrocken, was solche Meetings kosten. Mhm. Und wenn ich da die Meetingszeit um 50% oder 80% reduziere, mal abgesehen davon, dass die meisten Leute gefrustet sind, weil sie sagen, meine Woche besteht zu 80% aus Meetings und dann haben wir da Zeit für Produktivthemen. Also da sind halt enorme Kosteneinsparungspotenziale.
Was macht Robotop dann genau? Es ist eine Software, es ist ein browserbasiertes Tool, es ist ein cloudbasiertes Tool. Was ist es genau?
Wir sagen, wir sind eine XA-basierte Softwarelösung, also Software as a Service. Das heißt, mit unserem Tool kannst du, ob auf dem Tablet, ob auf dem PC oder im Browser, gemeinsam in einer Szene planen. Das Ganze eben auch dieser Grundgedanke, warum Computerspiele wieder in einem Multiplayer. Ich kann mit mehreren Leuten ein Strategiespiel spielen und planen, aber ich kann nicht mit mehreren Leuten gemeinsam meine Fabrik planen. Das heißt, wir sitzen jetzt zum Beispiel in einem Online-Meeting und diskutieren Punkte und machen das über Teams oder Sonstiges. Aber wieso kann ich nicht gleich wie bei einem Computerspiel gemeinsam in eine 3D-Szene gehen und in dieser 3D-Szene planen? Und XR deswegen, weil wir sagen, es kommt halt drauf an. Weil wir zum Beispiel auch eine Tablet-Version haben. Und wenn ich beim Kunden oder vor Ort oder auf der Messe bin, dann kann ich quasi mein Tablet in die Hand nehmen, kann gleich mit einem digitalen Stift und Zettel per Drag and Drop diese Halle mit den Kunden aufnehmen und sozusagen gleich eine viel bessere Datenbasis schaffen. Über die neuen iPhones, also 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, die haben standardmäßig einen LiDAR verbaut. Mhm. Und damit kann ich relativ kostengünstig 3D-Scans machen von Teilabschnitten. Die kann ich wiederum in solchen Planungsszenarien verwenden. Das heißt, ein Beispiel, ich bin beim Kunden, der möchte irgendwas automatisiert haben. Ich gehe hin, scanne mit dem Handy das, kann vielleicht noch ein paar Fotos machen, ein paar Aufnahmen machen, ziehe ein paar Standardmodelle rein und habe nach 5 bis 10 Minuten eine 3D-Szene zusammengestellt, die ich für die weitere Planung verwenden kann. Mhm. Und das geht Stand der Technik quasi mit keinem Tool.
Zwischenfrage an der Stelle. iPhone, ich habe es auch den 3D-Scanner quasi mit drin, pro Variante. Was für eine App nimmt man da idealerweise her, um einen 3D-Scan von irgendwelchen Teilen zu machen? Ein App-Vorschlag? Oder muss man da was Teures kaufen?
Nö, also ich empfehle da zum Beispiel Scaniverse. Also die App heißt Scaniverse. Gibt da aber mittlerweile verschiedene Apps. Also ich sage mal, Scaniverse ist für Hallenscans und schnelle Scans ist da relativ gut. Es kommt immer drauf an natürlich, ob ich kleine Objekte, große Objekte scannen will. Mhm. Typischerweise haben die ein paar ganz nette Features, dass ich mittlerweile seit einem neuen iOS-Update auch relativ schnell Grundrisse von Wohnungen erstellen kann und auch relativ schnell die Teilabschnitte erfassen kann. Also für große Hallenabschnitte sind die nicht geeignet, da muss man dann auf andere Systeme zurückgreifen oder andere Prozesse mit Fotogrammetrie. Mhm. Aber gerade wenn es darum geht, mal eine Ecke oder einen Arbeitsplatz oder einen Tisch, also einen kleinen Teilabschnitt zu scannen, hat das ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sehr spannend. Wenn wir gerade schon dabei sind, es ist ja ein Podcast für technisch Interessierte. Wenn ich, weil du dich da offenkundig ein bisschen auskennst, kleinere Objekte scannen wollen würde, also irgendwie, was weiß ich, ein Motorblock oder einfach irgendein Ding, wo ich denke, da mache ich mal einen ganz kurzen Scan davon. Ist das auch mit dem Scaniverse oder gibt es da andere Apps?
Es kommt immer drauf an. Also ich sage auch immer, auf welchen Genauigkeitsgrad. Ja. Mit Scaniverse ist man halt für Grobkonzeptplanung. Also einfaches Beispiel habe ich zum Beispiel damals mal mit meiner Wohnung gemacht, wo ich umgezogen bin. Ich hatte meine neue Wohnung gescannt. Typischerweise kannst du da ja einmal vielleicht kurz rein für die Besichtigung, stehst aber dann im Möbelmarkt und willst dir überlegen, ja, passt es da rein? Mhm. Und du hast immer genau dieses eine Maß nicht, was du gerade brauchst, wo du dir das hinstellen willst.
Ja, genau.
Ich hatte also den Scan gemacht, hatte das auf meinem Handy, hab das dann aufgemacht und hab mir einfach mal geschaut, okay, ich will es da reinstellen und hab dann mal grob reingemessen. Das heißt, ich hab dann ganz grob gesagt, von da nach da sind, keine Ahnung, 10 Zentimeter, 20 Zentimeter. Ich meine, es ist jetzt nicht auf Zentimeter genau, aber es geht ja meistens darum, passt es rein oder passt es nicht rein. Und für detailliertere Objekte, also ich sag mal, wenn ich es Richtung fotorealistisch haben will, ist teilweise, wenn man über Fotogrammetrie das macht, das läuft aber weniger in Echtzeit, weil es relativ rechenintensiv ist. Mhm. Also das ist quasi der Vorteil an den LiDAR-Technologien. Ich kann quasi in Echtzeit durch die Halle durchlaufen und krieg parallel dazu den Scan, weil ich sozusagen über den LiDAR, also quasi, ich sag mal so Laserradar in Anführungszeichen, relativ schnell die Abstandsinformationen krieg und deswegen das fürs Gerät besser ist. Und ich habe ein zweites Problem meistens in Industrieumgebungen, dass ich da Umgebungen habe, die für Fotogrammetrieverfahren nicht so gut sind. Das heißt, stark reflektierende Oberflächen, viel metallische Oberflächen, viel Schwarz, viel Weiß, stark verändernde Lichtverhältnisse, meistens durch große Fenster und sehr monotone Flächen durch Industrieboden und Standardlackierung. Und damit tun sich typischerweise Fotogrammetrieverfahren eher schwerer, weil die sozusagen eindeutige Muster brauchen, um das dann zusammenzurechnen. Wie gesagt, deswegen ist da leider...
ist ein kleiner Exkurs gewesen, fand ich aber spannend. Ja. Aber wenn wir jetzt also quasi die Daten haben, nochmal ganz kurz auf Robotop zurück. Das ist also quasi ein, wenn ich es vereinfacht sage, eine 3D-Umgebung, in der man sich gemeinsam treffen kann und über Maschinenbauthemen visuell diskutieren kann. Vielleicht Teams parallel laufen, um sich zu unterhalten und auf dem zweiten Screen dann irgendwo reingehen und gemeinsam kollaborativ an einer Anlage zu arbeiten. Verstehe ich das richtig?
Genau. Use Case Nummer 1 ist im Endeffekt für den Vertrieb. Wir haben ja schon gesagt, hatte gestern erst wieder ein Gespräch mit einem befreundeten Vertriebler und du hast einfach gesagt, die kriegen keine Vertriebsleute mehr. Ich sag mal, Generation Z oder die Jüngeren, die haben einfach keine Lust mehr, 5 Tage die Woche im Auto zu sitzen und zu den Leuten zu fahren. Mhm. Teilweise kriege ich auch die Leute einfach aufgrund des demografischen Wandels nicht mehr her. Und dann müssen ja Unternehmen auch immer mehr auf die CO2-Bilanz achten. Das heißt, faktisch wird dann auch irgendwann der Vertriebsmitarbeiter, was der quasi an CO2-Ausstoß macht, in meine Gesamt-Company-Bilanz mit reingerechnet. Mhm. So, das wird ja teilweise nur so bedingt gemacht. Jetzt kann ich sozusagen, um da mal diesen Use Case zu machen, ich muss ja gar nicht 100% reduzieren, weil immer sagen, ja, ich kann zum Beispiel einen Vertriebsprozess nicht zu 100% ersetzen. Und ich sage auch, also die digitalen Tools werden nicht den persönlichen Kontakt ersetzen. Aber was wir in Corona gelernt haben, sie können ihn sehr gut ergänzen. Das heißt, ich habe 50% digital und 50% präsent. Das heißt, wenn ich mir aber schon 50% Fahrzeit spare, um da jetzt mal ein einfaches Beispiel zu machen, ich fahre Montag bis Mittwoch, mache ich sozusagen die Vorgespräche mit meinen Kunden, wo ich relativ schnell immer in Stundenmeetings und vielleicht eine Viertelstunde Nachbereitungspause mit dem Kunden online die Konzepte durchsprechen kann, validieren kann. Das heißt, ich kann mit dem sozusagen schon mal vorbereiten, weiß dann schon mal, was die Rahmenbedingungen sind, kann dann schon mal recherchieren, habe mit dem quasi schon mal so eine 3D-Szene, habe das geplant und kann auch als Vertriebsmitarbeiter auch damit zum Beispiel die Kunden vorbewerten. Das heißt, zu sagen, okay, der hat eh kein Interesse, der braucht es eh nicht oder der braucht was anders. Das heißt, ich kann damit schon mal wesentlich besser das bewerten. Das andere ist auch noch, was wir feststellen, es kommt auch sehr, sehr gut an bei der Generation Z, die diese Anlagen kauft, weil die meisten Jüngeren können auch keine 2D, also technischen Zeichnungen mehr lesen und sich das visuell vorstellen. Wenn ich quasi das in 3D sage, sagt der gleich, jo, das ist ja cool. Und das macht dann auch einen ganz anderen Eindruck. Das ist ja so, wie der Vertriebsmitarbeiter auch, ich sag mal, im Oberklassewagen typischerweise vorfährt und nicht in irgendeiner rostigen alten Schrottkarre. Mhm. Und so ist es halt auch einerseits Außendarstellung, andererseits Effizienz. Und die anderen 2 Tage, die er dann vor Ort ist, kann er wirklich sehr zielgerichtet mit dem Kunden eigentlich schon über Lösungen und über Abschlüsse reden. Use Case Nummer 1. Use Case Nummer 2, zum Beispiel in einem Management-Meeting. Wir hatten jetzt ja durch das ganze Thema Elektromobilität, was jetzt kommt, hatten wir das Thema, dass ganz viele Firmen teilweise von Großserienproduktion für Verbrennermotoren auf Kleinserien umstellen müssen. Das heißt, ich muss einerseits Linien rückbauen, muss aber auch Anlagen umbauen. Jetzt habe ich teilweise, weil ich jahrelang nur vollautomatisiert habe, intern gar nicht mehr die Kompetenz für Handarbeitsplätze oder solche Sachen. Und jetzt geht es ja in der ersten Schritt darum, schnell mal gegenüberzustellen, also ich sage mal in einer Stunde Meeting, zu sagen, was sind denn die möglichen Automatisierungskonzepte? Das heißt, wie viel automatisiere ich, wie viel lasse ich? Das ist halt auch so eine Möglichkeit, dass ich sage, ich kann mir schnell 3, 4 verschiedene Konzepte zusammenstellen, zusammenziehen, die grob bewerten, das heißt, was sind die Anlagenkosten, was sind die Ausbringung der Maschinen und was kostet mich das Personal und damit relativ schnell Szenarien gegenüberstellen. Weil was halt, ich sag mal, Deutschland, wir sind sehr technikverliebt, was aber dazu führt, dass wir viel zu schnell einen Deep Dive in irgendwelche Spezialtechnologien machen. Das heißt, im Umkehrschluss aber auch, dass da sehr viel personell und auch sehr viel Motivation verbrannt wird. Das heißt, es wird sehr schnell ein Detailkonzept ausgearbeitet, bis dann der Kunde sagt, ja, nee, das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Ich kann mit dem Pareto-Ansatz, wenn ich diese High-Level-Themen relativ schnell abkläre, verhindern, dass ich zu viele Konzepte im Nachgang erstelle. Also ich sag mal, was war das jetzt auch wieder, die Rechnung? Und ich sage, ich habe typischerweise, wenn ich ein Detailkonzept für einen Kunden ausarbeite, im Backoffice einen Ingenieur sitzen. So, der sitzt 1 bis 2 Wochen dran, um zum Beispiel eine Teilsimulation, eine Detailkonstruktion oder sonstiges auszuarbeiten. Dann habe ich aber auch bei Projekten typischerweise bloß eine Abschlussquote von 10-20%. Mhm. Was dann mit dieser Abschlussquote plus dem Lohnkosten, was der kostet pro Projekt, also pro abgeschlossenen Projekt, mich 30.000 Euro oder 35.000 Euro an Overhead kostet. Mhm. So, wenn ich die Abschlussquote hochbringe, senke ich die Kosten. Oder wenn ich im Endeffekt auch die Zeit runterbringe, weil ich dem weniger diese Sachen ausarbeiten
muss. Ja, ist logisch. Mhm.
Das ist sozusagen auch so ein Riesenkostenfaktor, abgesehen natürlich auch von den ganzen Reisespesen, ich sag mal Dienstwagen, Spritkosten. Also wenn man jetzt aktuell ja auch sich mal die Zapfsäulenpreise anschaut, denke ich mir mittlerweile, digitaler oder Hybrid Sales, wie wir es nennen, wird eigentlich auch wirtschaftlich immer sinnvoller.
Ja, spannendes Konzept. Ich denke, da ist viel machbar derzeit auch noch und es ist schön, dass sich da was tut. Aber nachdem wir heute auch ein Startup-Podcast ja sind, wollte ich noch mal ganz kurz den Dreh auch in Richtung jetzt zum Thema Startup machen, ein bisschen weg vom Produkt. Du hast den Schritt gewählt, ein Startup zu gründen, ein Gründer zu werden. Das macht ja nur nicht jeder, der von der Uni kommt. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt, das zu tun? Wie kommt man auf die Idee? Es gibt ja genügend Studenten, die dann irgendwo am Ende sagen, wunderbar, ich gehe zum großen Konzern. Wir haben vorher Siemens gehört. Wunderbare Geschichte, große Karriere irgendwie. Zack, ist doch auch ein Ziel. Also warum wird man Gründer?
Finanziell kurzfristig ist es jedenfalls nicht der Grund. Weil im Endeffekt, vielleicht muss man ja auch Background verstehen. Ich meine, ich habe einen Master Maschinenbau, Master Wirtschaftsingenieurwesen und einen Doktor im Bereich Digitalisierung und Robotik. Das heißt, wenn man zu einem der großen Konzerne geht, kriegt man da relativ schnell einen sehr, sehr gut bezahlten Job. Was aber, ich meine, ich habe ja auch in diversen Großkonzernen und verschiedenen Unternehmen Praktika gemacht. Was man halt sieht, ist, dass gerade digitale Themen, ich sag mal, da eher sehr stiefmütterlich behandelt werden. Und ich sage mal, ein Startup ist, glaube ich, dass man grundsätzlich die Bereitschaft hat, ein Startup zu gründen oder nicht, wegen der Grundeinstellung. Ich meine, man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt auch schon bei mir im Master von Wirtschaftsingenieurwesen, habe ich die ganzen Fächer im Bereich Entrepreneurship belegt. Wir hatten, wie gesagt, auch an der Uni Erlangen hatten wir einige an so Gründungswettbewerben, also 5-Euro-Business und solche Themen. Und da habe ich immer mitgemacht und ich fand die Idee, einfach was aufzubauen, immer sehr spannend. Also ich bin großer Audible-Fan und irgendwie die Hörbücher, die mich immer am meisten begeistert haben, waren irgendwie Biografien über Leute, die ein eigenes Unternehmen aufgebaut haben. Also sei es natürlich die großen Klassiker irgendwo von Amazon bis sonstiges, aber das hat mich einfach, solche Menschen haben mich schon immer sehr begeistert, die gesagt haben, hey, ich sehe hier ein Thema und ich möchte hier was verbessern. Und ich meine, klar, es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten in der Gesellschaft, seinen Beitrag zu leisten. Und ich sehe halt Start-up als proaktive Form, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen und da nachhaltig eine, ich sag mal, bessere und für alle besser funktionierende Gesellschaft zu schaffen.
Wie lange bist du jetzt schon Unternehmer? Wie lange gibt es das Unternehmen?
Wir beschäftigen uns ja seit 2017 mit dem ganzen Thema. Das heißt, ich habe damals eben an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen am Lehrstuhl FAPS, wo ich eben auch promoviert habe, haben wir einen Forschungsantrag eingereicht. Da war ich eben Leiter. Das war beim Bundeswirtschaftsministerium. Da haben wir sozusagen 4 Millionen Projekt grob gewonnen mit 8 Industriepartnern, wo ich in der Konsortialführung war, wo eben dieses Robotop-Thema, das ging quasi von 2017 bis 2021. Da ist das Ganze auch schon entstanden. Das heißt, ich habe in dieser Zeit, ich sag mal, relativ viele auch Abschlussarbeiten mit Studenten betreut. Also waren auch schon so grob 80 bis 100 Abschlussarbeiten, die ich in dem Zeitraum betreut habe. Und haben sich gewisse Möglichkeiten entwickelt. Das heißt, wir hatten da natürlich das Forschungsprojekt, haben da sehr viel ausprobieren können, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, haben auch einfach gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann hatte ich eben auch unter diesen Studenten am Ende, also ich sag mal, wirklich 3 richtig geniale Studenten drunter. Weil am Ende ist es natürlich auch, ich meine, größeres Unternehmen gründet man nicht allein. Und wir haben da einfach, wie gesagt, ich meine, ich habe sehr viele Leute betreut, habe da dementsprechend auch sehr viele Menschen und Charaktere kennenlernen dürfen und hatte da dann eben auch drei weitere Mitgründer, die einfach sehr genial waren. Weil man braucht auch das Team. Und das heißt, für mich war es klar, ich möchte gründen, aber im Endeffekt, die Challenges in Deutschland sind eh schon relativ groß für die Gründung. Das heißt, man sollte zumindest die Faktoren, die man beeinflussen kann, relativ gute Startbedingungen schaffen. Dann haben wir eben darauf, es gibt sozusagen in Deutschland, was sehr, sehr gut ist, Startup-Förderung aus der Uni. Da gibt es eben dieses Exist-Programm. Also gerade wenn man zum Beispiel in Bayern unterwegs ist, vielleicht da ein kleiner Tipp, für Gründer gibt es Bayern Innovativ. Die beraten einen quasi kostenlos zum Thema Gründerzuschüsse. Also das ist wirklich sehr, sehr guter Service, den es da gibt. Und gerade eben für Hochschulausgründungen gibt es da gewisse Möglichkeiten. Ich meine, vielleicht auch, was da wieder so ein bisschen ernüchternd ist, auch da, wir hatten auch erst noch eine größere Forderung beeintragt. Und da war auch eins der Gutachter, der gesagt hat, Idee ist super, klasse Geschichte, aber Software braucht nicht so viel Geld. Also das ist so und das ist das, was wir uns halt immer noch bewusst machen müssen. Die Gatekeeper in Deutschland, die wirklich auf den großen Geldtöpfen sitzen und die wirklich die großen Gelder verwalten, also nicht jetzt irgendwie so 10.000, 20.000, sondern wirklich die größeren Summen, sind halt meistens nur Menschen, die weniger stark mit der Digitalisierung aufgewachsen sind.
Ist das in anderen Ländern anders? Haben da, was weiß ich, klassisch Amerika Vorteile oder in Asien im Vergleich?
Sagen wir es mal so, ich glaube, Deutschland ist sehr konservativ grundsätzlich. Das heißt, Deutschland ist immer sehr konservativ, sehr regelkonform, sehr strikt, was auch gesellschaftlich viele Vorteile hat. Aber für das Startup-System heißt das halt auch, wo Amerika generell einen riesen Vorteil hat, die investieren in eine Idee. Das heißt, um es jetzt mal gegenüberzustellen, wenn ich in Amerika eine gute Idee habe, vielleicht jetzt nicht gerade zum aktuellen Zeitpunkt, aber generell eine gute Idee habe und die Leute davon überzeuge, kriege ich quasi auf Basis der Idee eines Teams und einer Analyse schon eine sehr hohe Unternehmensbewertung. Also da ist teilweise schon möglich, 10 bis 50 Millionen Unternehmensbewertung zu bekommen, obwohl ich eigentlich noch gar kein Produkt habe. So, das heißt, ich kann quasi auf Basis dieser Vision mit Venture Capital Geld, weil wenn ich natürlich eine 50 Millionen Bewertung habe, heißt es im Umkehrschluss auch, ich muss nur 10% in der ersten Runde von meinem Unternehmen abgeben, bekomme schon 5 Millionen Euro, kann damit Leute einstellen und kann mit diesen 5 Millionen an der Idee arbeiten. Und je mehr das Unternehmen quasi höher das Unternehmen bewertet wird, desto mehr Geld kann ich auch wieder in den nächsten Runden einsammeln und desto mehr Geld kann ich quasi in die Entwicklungsmannschaft stecken. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch größer, wenn ich mehr Geld und mehr Manpower und bessere Leute reinstecke, dass es hinterher auch größer wird. Und da sind wir in Deutschland halt eher so, dass man halt sagt, ja, ich schaue mir mal den aktuellen Umsatz an von dem Unternehmen. Ja, das hat ein Startup typischerweise am Anfang null, insbesondere wenn du Software entwickelst, weil da brauchst du, wenn man jetzt mal unser Team anschaut, wir sind vier Leute, wir haben alle vier einen Masterabschluss, ich habe noch einen Doktortitel. Das heißt, wenn du unser Team regulär anstellen würdest, müsstest du im Jahr allein wahrscheinlich mit Lohnnebenkosten Minimum 300.000 Euro Minimum ausgeben. So, wenn ich jetzt in Deutschland sage, ich krieg beim deutschen konservativen Markt 100, vielleicht eine Mille bis zwei und so Bewertung. Und dann bin ich aber schon weit, weil ich schon ein relativ weites Produkt- und Technologieprototypen habe. Das heißt, ich habe faktisch schon Minimum ein Jahr bis zwei reingesteckt und bekomme dann eine Millionenbewertung, gebe dann 10% ab, kriege ich oder 100.000 Euro bei einer Million. Also damit bezahle ich halt keine Leute. Also das ist irgendwo ein bisschen witzlos. Aber das heißt, über Kapitalgeber, außer, ich meine, es gibt immer so ein paar Ausnahmen, die dann den richtigen gepitcht haben, ist das relativ schwer möglich. Das heißt, in Deutschland hast du eigentlich, blöd gesagt, nur die Option, entweder, ja, du bist reich oder hast reiche Eltern. Das ist leider so, auch wenn das wahrscheinlich die Politik nicht gerne hört, aber wir sind halt da in deren Sicht eine Zweiklassengesellschaft. Wenn deine Eltern Geld haben oder du selber Geld hast, weil du vorher gearbeitet hast und das nötige Kleingeld hast, dann kannst du es gründen. Und dann ist Deutschland wieder gut, weil du sozusagen gerade innovative Themen sehr gut mit Forschungsprojekten quasi die Vorentwicklung sozusagen und die Vorforschung sozusagen unterstützen kannst. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr gut in Deutschland. Also da gibt es was man immer unterschätzt, sehr, sehr viele Fördertöpfe. Mhm. Aber auch da wieder, wenn du kein Geld selber hast, eine Bank gibt dir erst einen Kredit, wenn du überhaupt 2 Jahre alt bist und mindestens 50.000 Euro Umsatz machst. Mhm. Wo ich sage, ja, wenn ich 2 Jahre alt bin und 50.000 Euro Umsatz mache als Software-Company, brauche ich wahrscheinlich keinen Kredit mehr, außer vielleicht, um noch einen Ticken schneller zu wachsen. Mhm. Das ist halt so, wo ich sage, ja. Das heißt
diese,
im Endeffekt,
diese Studiengeschichten, Exist-Gründer, Stipendium und sowas sind in Deutschland eine wichtige Säule so gesehen, diese staatliche Förderung.
Genau, extrem wichtig. Also im Endeffekt, aber auch das steht natürlich nur ein Teil der Bevölkerung. Das heißt, du musst ja de facto aus der Uni kommen, damit du das Ganze kriegst. Das ist aus meiner Sicht, also Exist finde ich eine extrem gute Idee. Also gerade dieses Exist-Gründerstipendium. Man müsste es vielleicht, also aktuell werden quasi nur 3 Leute darüber finanziert. Das heißt, wir mussten uns für die 4. Person noch eine Parallelfinanzierung organisieren. Aber wenn man sagt, 4 Leute werden finanziert von dem Geld, ist es ausreichend, dass man vernünftig damit arbeiten kann. Und man hat noch die Option, das um 1 Jahr zu verlängern. Dann wäre das aus meiner Sicht eine relativ kostengünstig und skalierbare Maßnahme, um deutschlandweit sozusagen Startups mehr zu pushen.
Aber man muss von der Uni kommen. Das ist spannend. Das ist ein richtiger Aspekt. Wenn jemand quasi kluger Handwerker, einen Meister dort gemacht hat oder sonstige Technikerausbildung und sich denkt, ah, ich habe eine Idee, ich gründe, der kommt an sowas nicht ran, ne?
Ich sage mal, wir sind in Deutschland immer noch das Land der akademischen Abschlüsse. Also sowohl bei Forschungsprojekten als auch bei Förderungen ist es immer von deinem akademischen Titel abhängig. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Meister hat, ist es noch gut. Wenn jemand keine formal gesellschaftlich anerkannte Ausbildung hat, ist es in Deutschland mit Forschungsförderungen sehr schwierig. Mhm. Weil, also ich sag mal, ich kriege jetzt dadurch, dass wir alle einen Master haben und diesen akademischen Abschluss haben, kommst du quasi in andere Kategorien rein und kriegst dadurch ein bisschen mehr Geld als jemand, der halt keinen Uni-Abschluss hat.
Aber vielleicht nur zum persönlichen Umfeld. Wenn man gründet, von manchen hört man ja immer, man hat dann so seine 80-Stunden-Woche und gibt Vollgas und Familie geht gar nicht. Wie ist da deine Erfahrung? Steckt da unglaublich viel Arbeit am Anfang drin oder ist es eigentlich irgendwo auch normal und dann muss halt einfach das persönliche Engagement mitbringen? Was würdest du sagen, ist so der Beeinfluss aufs persönliche Leben, wenn man Gründer ist im Vergleich, wenn man einen normalen Job hat?
Was auf jeden Fall der große Unterschied ist, ich meine, bei mir war der Vorteil, ich habe dadurch, dass ich erst schon 6 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter war und eigentlich selber sehr sparsam gelebt habe, habe ich eine gewisse finanzielle Reserve. Aber einfach gesagt, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, hätte ich monatlich, keine Ahnung, meine 6.000, 7.000, 8.000 Euro Monatsgehalt, die bei mir aufs Konto kommen oder halt brutto zumindest prinzipiell. Also nicht kommen natürlich ganz aufs Konto. Ja, ja. Aber so, das heißt, man hat natürlich dieses Thema, ich verdiene Geld und habe da eine gewisse Sicherheit. Das hat man als Gründer nicht. Das heißt, im Endeffekt steckt man da natürlich, du steckst selber viel Geld und Zeit rein. Und typischerweise ist natürlich auch der Vorteil wieder, wenn ich jetzt, ich sag mal, zu einer großen Beratung gehen würde und genau dasselbe machen würde, hätte ich jetzt das Brand hinter mir. Das heißt, ich könnte das Brand nehmen und meine Erfahrung und könnte damit, hätte ganz anderes Standing. Dadurch, dass, ich sag mal, ich jetzt natürlich schon einen Doktortitel habe und einen Masterabschluss und wir von der Uni FAU kommen und, ich sag mal, das deutschlandweit innovativste Uni Europa 15 innovativste Uni ist und solche Sachen, wir ein gutes Netzwerk haben, geht's. Aber ich tue mich natürlich erstmal, ich muss viel, viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Das Zweite ist natürlich mit innovativen Themen. Ich war jetzt auch erst wieder auf der MoTeC und wir haben in Deutschland halt noch so ein digitales Mindset, das ist so lala. Also wir haben in Deutschland immer noch viele Leute, die können keinen Computer bedienen. Also das sind wirklich, also das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ich meine, ich habe das damals 2008 für einen Witz gehalten, als die Angela Merkel gesagt hat, das Internet ist für uns Neuland. Mhm. Aber faktisch hat sie mit dieser Aussage, das Internet ist für uns Neuland, eigentlich wiedergegeben, repräsentativ, statistisch die deutsche Bevölkerung. Das hätte sie vielleicht damals dazu sagen sollen, damit sie sich selber da, also damit jetzt nicht, aber im Endeffekt hat sie repräsentativ damit wiedergegeben, was das Grundmindset ist. Das heißt, ich war mal im Krankenhaus-Consulting-Projekt drin und da haben die den Leuten Kurse gegeben, wie ich einen PC anschalte, wie ich E-Mails schreibe und wie ich so trivialste Funktionen nutze. Und da muss man halt sehr stark, ich sag mal, wir sind jetzt hier in so einer gewissen Tech-Bubble drin, aber man muss sich vor Augen halten, dass die breite Bevölkerung erstens halt einen gewissen Altersdurchschnitt hat. Hat auch ein Kollege gesagt, naja, die ältere die sagen, oh, die haben eh nur noch 3 bis 5 Jahre bis zur Rente, die haben keinen Bock mehr, sich mit was Neues zu beschäftigen. Die sagen ja, macht ihr mal, haben wir keine Lust. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach viele Leute, weil eben, wenn man sich einfach die Grundlehre in Deutschland anschaut und die, die diese Lehre durchführen, dann ist da halt keine große digitale Affinität da. Das heißt, in Schulen, ich sag mal, wir haben 3 Sprachen, aber im Endeffekt die wichtigste Sprache, nämlich wie man mit der digitalen Welt redet, ist sehr stark in auch unserem Bildungssystem. Mhm. Und das heißt, über das Schulsystem hat man es nicht, über die Eltern bekommt man es auch nur mit, wenn man, ich sag mal, das richtige Elternhaus hat oder wenn man in die richtigen Jobs und Firmen reinrutscht. Mhm. Das heißt, einfach in der breiten Masse wird es noch sehr lange dauern, bis da halt eine, ich sag mal, ein gewisses digitales Grundsprachverständnis existiert.
Wie hat sich das auf der MoTeC, auf dieser Fachmesse, Automatisierungsfachmesse, bemerkbar gemacht? Du bist quasi über diesen Satz gerade, ich war auf der MoTeC, draufgekommen, das zu sagen. Was war die Erfahrung auf der MoTeC?
Das sind halt teilweise immer noch sehr viele Stände, die da quasi einfach mit ihren Produkten dastehen. Also gefühlt, also für mich jetzt mal emotional gefühlt, hätte nur noch gefehlt, dass da irgendjemand mit seiner Schmiede dasteht und mit dem Amboss quasi irgendwas schmiedet. Ja. Aber man sieht halt diese, wo kommen wir als Deutschland her? Wir sind, und da, ich meine, das sollte man auch kein Blatt vom Mund nehmen, wir sind die Top-Maschinenbaunation der Welt. Mhm. Aber das ist im Endeffekt auch wieder daher, wir kommen aus dieser Technik, wir kommen aus der Mechanik, wir sind da extrem gut. Und bis lange war es halt nicht nötig. Und deswegen sind auch alle Leute in den Entscheidungspositionen sehr mechanisch geprägt. Und deswegen hast du da auch in dem gesamten, wenn man mal sagt, ja, was ist denn euer Digital Sales Konzept oder wie macht ihr das? Also einfaches Beispiel, Thema 3D-Datenqualität. Wenn man auf die Webseiten von den meisten Herstellern schaut, das sind teilweise krudeste CAD-Daten online gestellt. Es ist auch nicht üblich, dass die meisten Hersteller dir zu ihren Sachen 3D-Daten erstellen. Oder zum Beispiel, wir hatten das Gespräch mit einem Tape-Hersteller, also die so Bodenmarkierungen machen für Industrieflächen. Mhm. Ja, da kaufst du online dein Tape. Da kannst du nicht mal in deine Halle reinplanen, die Linien ziehen und schauen, wie viel Meter Tape brauchst du. Mhm. Das haben wir einen auf der MoTeC gezeigt, das war für die Rocket Science so. Und, so diese ganzen Geschichten, dass ich sage, ich kann quasi die Dinge, die ich mache, wirklich in dem Realkontext verwenden, dass ich dann gleich sehe, was brauche ich. Ich meine, beim Hausbau ist es üblich mittlerweile, wenn ich ein neues Haus baue, machen mir viele Architekten Bild in 3D in die Landschaft, wo mein Haus steht. Mhm. Aber im Maschinenbau, wenn ich ein Angebot über, keine Ahnung, 200.000 Millionen eine Anlage anfrage, kriege ich in dem ersten Ding maximal eine 2D-Skizze. Mhm. Und
es ist spannend, es ist richtig. Ja, da haben wir sozusagen noch was zu tun und ich finde es spannend, dass ihr mit eurem Unternehmen diesen Weg geht. Ich kann ja auch sagen, ich habe es auf verschiedenen Messen mittlerweile ja auch schon mal zumindest am Tablet immer auf der Messe gesehen und es ist schon beeindruckend, wenn man da quasi einfach spontan, ist ja auch ein bisschen Augmented Reality mit dabei bei Bedarf, sehen kann, was da heute möglich ist. Von daher sehr spannender Einblick in das Startup-Wesen hier in Deutschland. Ja, Eike Schäfer, Gründer des Startups Robotop, heute hier im Gespräch im Podcast. Ich danke sehr herzlich für diese interessanten Einblicke. Und sag ansonsten unseren Zuhörern, ciao, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder rein, wir hören uns. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, denkt über ein Abo nach. Und vergesst nicht, das SBS-Magazin auf LinkedIn zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.